Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Wenn es gilt, unser Klima und damit letztlich unser Leben auf dieser Erde zu retten, dann gibt es nun eine erstaunliche Reihe neuer grüner Vordenker. Die CSU zum Beispiel überbietet sich derzeit geradezu mit Plänen für Umweltschutz und Klimarettung. Plastiktütenverbot, Blühstreifen für Bienen, Steuersenkungen für Bahntickets. Es grünt so grün bei den Weiß-Blauen. Die jüngste Idee ist nun, Billigflüge über zusätzliche Steuern teurer zu machen. Ein Vorschlag von Bundestag-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, bei dem sich allerdings innerhalb der CSU nicht alle grün sind. Thomas Kreuzmann.
Was kostet die Welt? Fast gar nichts. Billigtickets zu Kampfpreisen, die sogar noch nicht einmal die Kosten für Steuern und Flugabgaben decken. Sie machen Auslandsflüge preiswerter als kürzere Zugfahrten. Die Masse Mensch zieht es in den Himmel und nicht auf die Schiene. Mit Folgen für Klima und Umwelt. Daraus ziehen die Grünen politischen Vorteil zu Lasten der CSU. Auch deshalb sehen die Christsozialen inzwischen vieles durch die ganz grüne Brille.
Ich habe den Vorschlag gemacht, dass man mit einer Kampfpreissteuer bei Preisen, Ticketpreisen von unter 50 Euro dafür sorgt, dass faire Preise entstehen. Ich glaube, dass das in der Summe dazu führt, dass wir die Bahn deutlich stärken können.
Will die CSU also eine Extrasteuer für Billigflüge? Genaues weiß man nicht, denn seit heute geht ein unübersehbarer Riss durch die CSU. Der Parteivorstand in München kontra die Abgeordneten in Berlin. Im Zentrum Landesgruppenchef Dobrindt. Er kassiert eine kalte Abfuhr von der Parteizentrale.
Das ist kein Vorschlag der CSU. Das CSU-Klimaschutzkonzept, das werden wir am 6. und 7. September gemeinsam bei einer Klausurtagung des Parteivorstands beraten und dann auch beschließen. Ich sage ganz generell, die CSU ist und bleibt eine Steuersenkungspartei. Steuererhöhungen, das überlassen wir den Grünen.
Dobrindt bricht also einen politischen Glaubenssatz der Union. Steuererhöhung, nein, danke. Dafür gibt ihm auch die CDU kräftig Kontra. Wir haben im Koalitionsvertrag verabredet, keine Steuern zu erhöhen. Man muss auch genau prüfen, ob eine solche Regelung nicht dazu führt, dass Flieger einfach leerer fliegen und Menschen mit kleinem Einkommen Mobilität verlieren, ohne dass CO2 eingespart wird, so Thomas Jarzombek, Luftfahrtbeauftragter der Regierung. Heute Abend im Freistaat. Der CSU-Chef versucht, für Ruhe zu sorgen.
Wir sammeln jetzt alle Vorschläge. Wir haben nächste Woche unsere Parteivorstandsklausur, wo wir versuchen, ein geschlossenes Konzept auf den Weg zu bringen.
Die Lockerheit wirkt ein bisschen gezwungen. Denn die CSU weiß, der Schwesterpartei CDU hat Dobrindt mit seinem Steuererhöhungsvorschlag keinen Gefallen getan. Zwei Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg.
Sie halten sich das rechte Auge zu, auch heute Abend wieder aus Solidarität mit einer Frau, die bei den jüngsten Protesten in Hongkong schwer am rechten Auge verletzt worden ist. Es ist zu einem Symbol des Widerstands in Hongkong geworden, wo es seit Wochen immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei kommt. Heute wurden zwei der bekanntesten Aktivisten, die sich gegen einen wachsenden Einfluss der Volksrepublik China in der Sonderverwaltungszone engagieren, festgenommen. Sie kamen dann auch schnell wieder frei und wollen sich aber nicht einschüchtern lassen, wie auch ihre Mitstreiter nicht, berichtet Daniel Satra.
Das Viertel Sam Soi Po, eines der ärmsten in Hongkong. Jialai Lam kommt von der Arbeit. Der 26-Jährige ist von Beginn an bei den Protesten für mehr Demokratie dabei, seit Wochen schon. Sein Leben in einer winzigen Wohnung beengt, wie bei vielen Hongkongern. Doch politische Enge, weniger Freiheit, das bereitet ihm wirkliche Sorgen. Meine größte Zukunftsangst ist, wenn wir in Hongkong nicht aufstehen, was wird dann aus unserer Stadt? Wir werden genau wie die Volksrepublik China. Dort herrschen sie mit sehr großer Autorität und auch mit voller Unterdrückung. Seine Angst sieht er heute bestätigt. Die Polizei bringt zwei seiner Freunde zum Gericht, Agnes Chow und Joshua Wong, prominente Gesichter der Demokratiebewegung. Hongkongs Behörden werfen den beiden 22-Jährigen vor, im Juni zu einer nicht angemeldeten Demonstration vor einer Polizeiwache aufgerufen und auch daran teilgenommen zu haben. Gegen Joshua Wong ermitteln sie zudem wegen der Organisation der Proteste. Die Mitglieder der Partei Demosisto, deren Generalsekretär Wong ist, wollen sich heute nicht einschüchtern lassen. Auch Jie skandiert: Wir haben keine Angst, lassen uns nicht terrorisieren. Ich glaube, dass die Regierung so bekannte Aktivisten wie Agnes und Joshua festnimmt, um die soziale Bewegung Hongkongs zu unterdrücken. Nein, wir lassen uns nicht terrorisieren. Nach bangen Stunden stehen Agnes Chow und Joshua Wong dann vor dem Gerichtsgebäude auf Kaution freigelassen. Im November soll der Prozess folgen. Je nach Ausgang könnten ihnen bis zu 3 Jahre Haft drohen. Wir kämpfen weiter, geben nicht auf. Ich rufe die internationale Gemeinschaft auf, eine Botschaft an Chinas Präsident Xi zu richten. Das Entsenden von Truppen und ein Ausnahmezustand ist nicht das, was funktionieren wird. Die Festnahmen so prominenter Figuren? Will die Stadtregierung einen großen Protestmarsch wie vergangenes Wochenende verhindern? Den für morgen geplanten hat sie nun jedenfalls verboten. Wie viele kommen trotzdem? Wird die Polizei die Demonstranten stoppen, hart durchgreifen? Bei Dalai Lama und seinen Freunden bleiben heute viele Fragen.
Es ist ein Begriff, der für immer mit dem Grauen und den Verbrechen des Nationalsozialismus verbunden sein wird: Euthanasie. Geschätzt 300.000 Menschen fielen den Patientenmorden zum Opfer, darunter auch Sie hier. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren, an den an diesem Wochenende erinnert wird, begannen die Nazis auch die systematische Ermordung von Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen. Diese Fotos hier, die haben die Familien der Ermordeten zur Verfügung gestellt über den Förderverein Gedenkort T4. Mit Aktion T4 hatten die Nazis ihr grausames Programm bezeichnet, weil die Planungszentrale dafür sich in der Berliner Tiergartenstraße 4 befand. Dort, wo heute die Philharmonie steht und wo heute mit einer Gedenkveranstaltung der Opfer der Euthanasieverbrechen gedacht wurde. Axel John und Oliver Bebelmann.
Wenn Dr. Brünger diese schwere Tür öffnet, dann öffnet er ein Archiv, in dem sich Abgründe menschlichen Handelns auftun. Im Pfalzklinikum in Klingenmünster lagern Tausende von Akten aus der Zeit der NS-Psychiatrie. Allein in dieser Anstalt wurden damals etwa 1.700 Patienten systematisch ermordet. Ärzte und Pfleger ließen sie langsam verhungern.
Menschen haben eine Suppe erhalten, in der eigentlich keine Kalorien waren. Es gab nichts, wovon sie wirklich ernährt wurden. Gleichzeitig hat man sie gedämpft mit Medikamenten, sodass sie auf diese Weise dann zu Tode kamen.
Mit diesem Schreiben Hitlers begann der Massenmord vor 80 Jahren. Die Nazis wollten mit Kriegsbeginn Kräfte bündeln. Aus ihrer Sicht war damit die Versorgung behinderter und psychisch kranker Menschen überflüssig. Ihnen werde, so Hitler, der Gnadentod gewährt. Im Gedenken an die Opfer von Klingenmünster wurde vor 3 Wochen eine Stolperschwelle verlegt. Noch bis in die 90er Jahre hatte das Klinikum versucht, die eigene NS-Vergangenheit totzuschweigen. Gabriele Bussmann war bei der Feier mit dabei. Ihre Großmutter Rosa litt unter Schizophrenie. Man ließ sie hier verhungern. Erst vor wenigen Jahren erfuhr Gabriele Bussmann durch eigene Nachforschungen die grausame Wahrheit.
Ich hatte keine Ahnung, keinen blassen Schimmer hatte ich.
Warum?
Weil wir nicht drüber gesprochen haben. Ich meine, welches Kind fragt schon näher nach, wenn es hört, dass die Großmutter halt früh gestorben ist an einer Lungenentzündung?
Um an ihre Großmutter Rosa zu erinnern, hat bald schon ein Theaterstück Premiere.
Das waren jetzt 6 Jahre Recherche, 7. Und das Theaterstück ist die Krönung von dem Ganzen. Vielen Dank an euch. Ist toll.
Im Pfalzklinikum soll die Aufarbeitung weitergehen. Dr. Brünger und seine Kollegen wollen verhindern, dass noch unbekannte Fälle ermordeter Patienten im Archiv übersehen und ihre Schicksale so vergessen werden.
Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Sonntag hat Bundespräsident Steinmeier vor einer Spaltung Deutschlands gewarnt. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
Steinmeier ermahnte Wähler und Parteien. Leidenschaft und Streit um die Zukunft gehörten zur Politik dazu. Das Land dürfe aber nicht auseinandergetrieben werden. Die Parteien warben heute noch einmal um Stimmen. In Sachsen kann die CDU nach letzten Umfragen darauf hoffen, sich als stärkste Kraft zu behaupten. In Brandenburg rechnen Meinungsforscher damit, dass sich die SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD liefern wird. Gegen den Plan der Bundesregierung, den Solidaritätszuschlag nicht vollständig abzuschaffen, gibt es verfassungsrechtliche Bedenken. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schreibt in einem Gutachten, der Zuschlag stehe im Zusammenhang mit dem Solidarpakt für Ostdeutschland, der Ende des Jahres ausläuft. Deshalb bestehe ein hohes Risiko, dass das Bundesverfassungsgericht eine weitere Erhebung des Zuschlags verbiete. Die Bundesregierung will den Soli nur bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze abschaffen. Davon würden etwa 90% der Steuerzahler profitieren. Bundesjustizministerin Lambrecht plant, das Waffenrecht zu verschärfen. Dem Spiegel sagte sie, nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke müsse Extremisten der Zugang zu Waffen erschwert werden. Wer Mitglied in einer extremistischen Gruppierung oder Partei sei, dürfe keine Waffenerlaubnis bekommen, so Lambrecht. Bislang gilt das nur, wenn die Organisation verboten ist. In der umkämpften syrischen Rebellenbastion Idlib haben hunderte Demonstranten gefordert, die nahegelegene Grenze zur Türkei zu öffnen. Türkische Grenzsoldaten feuerten Warnschüsse ab und setzten Wasserwerfer ein, um die Menge vom Grenzübergang zurückzudrängen. Idlib ist die letzte von Rebellen gehaltene Region in Syrien. Seit Monaten versuchen Regierungstruppen, in das Gebiet vorzudringen. Von morgen an soll dort eine Waffenruhe gelten.
Dieser Schuss ging daneben. Damals bei der Europameisterschaft 1976 verschoss Uli Hoeneß im Finale einen Elfmeter. Himmelhoch drüber ging der und die CSSR wurde Europameister. Dieser Klops hängt ihm bis heute nach, tat der weiteren Karriere von Hoeneß aber keinen Abbruch. Auch wenn der Bayer sich den ein oder anderen Fehltritt dann noch leistete. Uli Hoeneß wurde Manager, wurde Präsident, wurde Mr. FC Bayern München. Der Club ohne den Mann mit Kante eigentlich nicht denkbar. Nun aber zieht Hoeneß sich zurück. Aber ganz geht der sicherlich nie. Christoph Nah.
So gefällt es dem Vereinspatriarchen. Sein Volk huldigt ihm vor 2 Tagen bei einem Empfang in München für den Gewinn des Doubles. So findet er es nicht so gut. Ausgepfiffen von den Fans vergangenen Herbst, weil sich der Präsident einer kritischen Diskussion verweigert.
Ich muss zugeben, die Vorkommnisse bei der Jahreshauptversammlung vor einem Jahr, die haben dazu geführt, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, hoppla, was passiert eigentlich, wenn du irgendwann mal nicht mehr da bist? Aber das war kein ausschlaggebender Punkt.
Aber es ist eine Zäsur für ihn. Uli Hoeneß und der FC Bayern sind untrennbar verbunden. Erst als Spieler und dann 40 Jahre als Funktionär in leitender Position. Ein Erfolgsmensch, der vom Verein aufgefangen wird, als er wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis muss. Hoeneß kommt zurück als Präsident. Aber jetzt ist Schluss.
Ich wollte durchs offene Tor gehen, durchs große Tor gehen. Ich wollte das selbst entscheiden. Ich wollte von niemand auf der Welt aufgefordert werden, unten rechts meine Demission zu unterschreiben. Und das ist mir aus meiner Sicht großartig gelungen.
Der Freund von Hoeneß und ehemalige Adidas-Chef Herbert Heiner wird sein Nachfolger als Präsident und Aufsichtsratschef. Oliver Kahn soll 2022 den Vorstand übernehmen, anstelle von Karl-Heinz Rummenigge. Zum Abschied gibt's ein Geschenk. Bilder aus der Vergangenheit. Passt schon.
Bleiben wir im sportlichen Bild. Claudia Kleiner, zu welcher Form läuft das Wetter am Wochenende denn auf?
Ingo Zamperoni, das läuft noch mal zur absoluten Sommerform auf, zumindest morgen am ersten Tag des Wochenendes. Danach geht's dann langsam aber sicher bergab, da ist kein Tor mehr zu schießen. Zumindest für den Sommer nicht, denn morgen wird's noch mal sommerlich, zum Teil sogar hochsommerlich heiß und das bei 12 bis 14 Stunden Sonne im Nordwesten und Westen. Sonst sind's aber auch verbreitet 10 bis 12 Stunden, da kann man sich nicht beschweren, wenn man es sonnig mag. Dann weniger Sonne am Sonntag, nur im Südosten noch, also Berlin-Brandenburg runter bis in den Südosten Bayerns 10 bis 12 Stunden, im Nordwesten kaum Sonnenschein, da gerade mal so 2 bis 4 Stunden Sonne. Da kommt eine Front rein und dahinter dann deutlich kühlere Luft. Den kräftigen flächendeckenden Regen, den wir jetzt mal gebrauchen könnten, der ist immer noch nicht in Sicht. Aber es wird ab und zu nass. Heute tagsüber, die Schauer und Gewitter sind zusammengefallen. Zurück bleibt in der Nacht noch Nebel, vor allem nach Süden hin kann der auch etwas dichter ausfallen. Die Temperaturen sinken in der Berliner Innenstadt zum Beispiel auf 20 Grad, Emsland nur 10 Grad, alle anderen dazwischen. Morgen Vormittag viel Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags ist es dann sonnig mit ein paar dickeren Quellwolken. Dazu kann es einzelne Schauer und Gewitter geben. Am Alpenrand, in den Alpen und auch in den Mittelgebirgen. Wo genau, kann man heute noch nicht nicht sagen. Es werden aber nicht allzu viele werden. Und die Temperaturen steigen meist auf 28 bis sogar 34 Grad in Berlin. Der Wind ist meist schwach, kommt aus südöstlichen Richtungen. Und wechselhafter geht's dann am Sonntag weiter. Aus Nordwesten, Westen kommen Schauer und Gewitter. Die treffen dann am Spätnachmittag auch in der Osthälfte ein. Zuvor dort nochmal heiß. Und Montag dann für alle deutlich kühler. Im Norden ab und zu nass, auch im Südosten. Und das dann nur noch bei 15 bis 22 Grad.
Passt schon. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt ein Tatort mit den Ermittlern Carla Blum und Kai Perlmann. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin, kommen Sie gut ins Wochenende. Tschüss.